Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Verschiebung von GTA 6 und Marvel 1943 und es gibt unsere Eindrücke zu Hyrule Warriors, Chronik der Versiegelung, Sacred 2 Remaster und Anno 117. Das alles und mehr jetzt bei Folge 546 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist der Robin.
Guten Tag, hallihallo.
Hi Robin, wir machen heute eine ganz vorsichtige Ausgabe von Hooked FM, von unserem Podcast. Robin ist nämlich gerade, ich weiß nicht, ob es immer noch am Ausbrechen ist, Robin, aber du bist erkältet oder bist zumindest am Rumschniefen und Tüsteln und Kratzeln und hast dich jetzt trotzdem hier zum Podcast aufgerafft. Eventuell wird es dann heute ein bisschen kürzer, deswegen an dieser Stelle natürlich einmal gute Besserung. Aber wie geht's dir denn, Robin? Schaffst du das? Kriegen wir das
ja,
heute hin?
Ich würde einfach hauptsächlich durch Grunzen, Seufzen und solche kleinen Geräusche entweder meine Zustimmung oder meinen Widerspruch signalisieren. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Da kommen wir durch
ein paar Wochen. Ich glaube, ein bisschen kann man es auch weaponizen. Wenn du sehr wehleidig klingst, weißt du, dann kann man so Mitleid erregen. Das bringt Leute dann auch mehr dazu, auf Patreon und Steady zu gehen. Ich glaube, das ist eine Taktik, die wir an dieser Stelle mal ausprobieren können.
Haben wir noch nicht gemacht. Mein Bein und mein Hals auch. Au, au, au.
Aber nur ein Bein. Komische Erkältung. wir hatten gestern die State of Play Japan. Und eigentlich habe ich mich so ein bisschen gefreut, Robin, weil wir jetzt diesen neuen Aufnahmetermin haben von Mittwoch. Und das hat sehr gepasst. Also mit gestern meine ich dann für euch auch vorgestern, falls ihr das hier am Donnerstag hört. Ich sollte nicht sagen gestern, ich sollte sagen Dienstag. Dienstagnacht gab es die State of Play Japan. Und ich dachte, da können wir dann direkt im Podcast drüber reden. Aber so richtig viel zu bereden gab es da gar nicht. Denn das war nicht wahnsinnig reichhaltig. Da wurden zwar auch kleine interessante Spiele gezeigt, aber es gab halt kaum richtige Neuankündigungen, außer ganz viel DLC. Also wirklich, wenn ihr mal die Timestamps bei uns in der Livestream-Aufzeichnung durchschaut, das ist fast alles DLC, was dort angekündigt wurde für bereits vorhandene Spiele. Am interessantesten war für mich noch, dass die zweite Closed Beta zu Marvel Tokon dort angekündigt wurde, die im Dezember stattfindet. Aber das ist halt was, das kannst du auch in einer Mail schicken oder einfach in einer regulären News. Ne? Also es sind viele Sachen, die hätten jetzt diese Show nicht so richtig gebraucht. Und es wirkt auch so ein bisschen, als wären wir nicht so richtig das Publikum gewesen. Aber ich weiß auch nicht, wer das Publikum ist. Sie sagen ja selber, es hat sich so an den asiatischen und japanischen Raum gerichtet. Aber ich hätte gedacht, die haben dann auch andere Ansprüche. Aber das kann ich natürlich nicht vollständig beurteilen. Und ich glaube, dir ging es jetzt auch nicht so viel anders. Ne?
Nö, genau. Es ist nichts davon war, hat mich irgendwie jetzt angegriffen, was ich da gesehen habe, aber nichts davon hat begründet, warum da irgendwelche Leute von Bildschirm gezogen werden, um jetzt eine Show zu gucken, weil eine Show war das nicht.
Nee, genau. Also die Präsentation war halt ein bisschen anders mit den Moderatoren und so. Das war ein bisschen mehr chill und dagegen habe ich auch gar nichts. Die Präsentation war sogar ziemlich süß, auch mit dem diesem japanischen Kata-Icon, den wir ja hier bei uns nicht haben. Ich vergesse immer, wie er heißt. Ich weiß, was mit T. Ich merke mir immer nur, es ist was mit T, aber ich vergesse, wie er heißt. Sei aber auch an dieser Stelle egal. Wir kommen zur eigentlichen großen News der letzten Woche. Eigentlich der letzten Wochen, wenn wir genau sind. Wir gehen nämlich zu Rockstar Games und zu GTA 6. Aber eigentlich nicht erst zu der Hauptnews, die ihr jetzt vielleicht erwartet, weil es gab schon vor knapp 2 Wochen Vorwürfe Rockstar Games gegenüber vom Union Busting, also dem Entgegenwirken von Gewerkschaftsbemühungen. Denn bei Rockstar wurden über 30 Mitarbeitende entlassen, hauptsächlich in den Offices in Großbritannien, aber teilweise auch in Kanada. All diese Leute waren Teil einer privaten Gewerkschafts-Chat-Gruppe auf Discord und waren entweder Gewerkschaftsmitglieder oder versuchten, sich in der Firma zu organisieren. Und der Vorwurf vom Union Busting ging jetzt aus vom Chef dieser Gewerkschaft, um die es da ging, die IWGB. Das war Präsident Alex Marshall, der sagte, dass also der das einerseits scharf kritisierte und auch sagte, es sei eine Beleidigung nicht nur an die Fans, sondern auch an die Industrie global. Und die IWGB, das ist die Independent Workers Union of Great Britain. ein Take-Two-Spokesperson, nämlich Alan Lewis, sagte dann wiederum, das hatte damit nichts zu tun, sondern die Leute wurden entlassen wegen grobem Fehlverhalten. Und dazu gab es dann später noch ein paar mehr Details, denn Rockstar behaupten, dass diese Leute Daten geleakt haben. Dabei geht es spezifisch um die Sachen, die in dieser Discord-Gruppe besprochen wurden, in der angeblich vertrauliche Details über die Arbeit geteilt wurden, was dann Rockstar als, ne, die haben Sachen geleakt, hier bezeichnen. Und dann ist das erstmal die grundlegende News. Darüber hinaus gab es dann aber in den GTA-Foren auch noch einen ehemaligen Mitarbeiter, der sich gemeldet hat und da ein bisschen ins Detail gegangen ist. Der wurde von den Moderatoren dieses Forums gewettet, also dass er tatsächlich, es wurde überprüft, dass er tatsächlich bei Rockstar arbeitet. Wir können das natürlich nicht bis zum Ende hin mit überprüfen, aber wir nehmen hier mal auf, was dort gesagt wurde, denn es sei wohl so gewesen, dass diese Leute, die bei Rockstar entlassen wurden, von der Human Resources Abteilung, HR, in kurzen 5-Minuten-Meetings gerufen wurden, ihnen dann gesagt wurde, dass sie wegen Gross Misconduct, heißt das ja, also grobes Fehlverhalten, entlassen wurden, ohne weitere Erklärung, und danach wurden sie aus dem Studio begleitet. Wer nicht im Studio war, soll einen 2-Minuten-Anruf bekommen haben. Teilweise seien da Leute dabei gewesen, die darauf mit Panikattacken oder sowas reagiert haben, und da hat HR dann einfach aufgelegt. Der Mitarbeiter in dem Forum sagt außerdem, dass manche auch krank gewesen seien, dass sich Leute von Operationen erholt haben oder im Elternurlaub gewesen seien, während sie dann diese News hier bekommen haben. Und das ist halt dann auch noch wichtig für die News, die später kommt, falls sich das hier bewahrheiten sollte, es waren wohl laut dieser Aussage auch Kollegen, die kritische Rollen eingenommen haben bei Rockstar Games. Teils mehr Leute, die teils mehr als 18 Jahre bei der Firma gewesen sein sollen und die nicht leicht ersetzbar seien. Darunter Senior Artists, Animators, QA-Testers, Designers, Programmers, Producers, auch Lead-Leute sollen dabei gewesen sein, also Leute in führenden Rollen. Und in diesem Post, in den GTA-Forums, steht auch, dass das Deadlines beeinflussen könnte, die in Zukunft auf die Projekte bei Rockstar und damit dann eben auch auf GTA 6 zukommen könnten. Er wiederum sagt dort auch, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, ne, wir wissen es ja nicht, dass er oder sie keine Diskussion oder Leaks zu Rockstar-Projekten in der Discord-Gruppe selbst gesehen habe. Nur Diskussionen über Gewerkschaftsbemühungen. Der Discord war privat. Es waren so um die 250 Leute, die sich dort insgesamt befanden. Und eine Woche vorher erreichte die Gewerkschaft so um die 200 Mitglieder, genug für diesen Threshold, um anerkannt zu werden für Tarifverhandlungen. Und das ist dann die News, die dem voransteht, über das viele jetzt gerade reden, weil es halt einmal durch die Spielindustrie gegangen ist, nämlich dass GTA 6 in der letzten Woche verschoben wurde. Ursprünglich sollte es ja, oder naja, nicht ursprünglich, es war ja schon die nächste Verschiebung, aber ne, der letzte Release-Termin war der 26. Mai 2026 und es wurde jetzt verschoben auf den 19. November 2026, also nochmal um einige Monate. Es wurde nur gesagt, sie brauchen mehr Zeit und weitere Gründe wurden dann nicht genannt. Ursprünglich bestätigt wurde die Entwicklung von GTA 6 übrigens im Februar 2022 und den ersten Trailer haben wir 2023 erhalten. Da hieß es einfach noch, da war das nebulöse Release-Datum noch einfach nur 2025, was ja nicht mehr klappen würde, das wissen wir ja jetzt. Und jetzt sind wir Ende 2026 angelangt und ne, ist auch nicht komplett unwahrscheinlich, dass sich auch das nochmal verschieben könnte, das wissen wir jetzt nicht. Robin, was sagst du? Wie nimmst du das Ganze auf?
Ich glaube, der beste Weg, um eine breite Spielerschaft für Gewerkschaften zu sensibilisieren, ist GTA 6 zu verschieben, ja. weil Leute gefeuert wurden, um zu verhindern, dass sie eine Gewerkschaft gründen. Es gibt keinen besseren Weg, Arbeitsschutz gesellschaftsfähig zu machen, unter den Verrückten, die das nicht als natürlich gute Position für sich interpretieren wollen. Jetzt mal natürlich übertrieben gesagt und vorausgesetzt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es ist ja muss ja wirklich gesagt werden, nicht unbedingt überraschend, dass das passiert. Auch Nein. wenn diese Nachricht jetzt nicht gekommen wäre und du mir jetzt erzählt hättest, heute GTA 6 wurde verschoben, hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, was ist denn der Grund, warum bloß? Sondern ja, ich hätte gesagt, ja, ah ja, jetzt endlich ist die Nachricht da. Das heißt, ne, du hast es ja gesagt, Spekulation, es kann auch sein, dass es da keinen direkten Zusammenhang gibt. Aber was du sagst zu den Rollen, die diese Leute teilweise eingenommen haben, dem Einfluss, den sie scheinbar bei der Entwicklung gehabt haben sollen, lässt das natürlich zumindest zu, die Vermutung. Unabhängig davon, welchen Einfluss auf das Spiel hat, ist das eine der krasseren Beispiele von Union Busting in der Videospielindustrie, was ja gerade in der US-amerikanischen Tech-Branche gang und gäbe ist. Ne? Da gibt es ja auch viele dieser Protections, nicht, die es hierzulande gibt. Hier ist es jetzt. Das betrifft doch auch, also das betrifft doch kein, nicht US-amerikanische Firmen, ne? Weil Rockstar nee, ist sitzt ja genau.
Großbritannien, also Rockstar, richtig. Rockstar selber, die Firma ist ja noch weiter verbreitet, aber die Hauptentwicklung von GTA 6, quasi das Team, das Hauptteam, ist ja ein schottisches, soweit ich weiß, und die sind in Großbritannien.
Ja, und da sagt zumindest auch, also da wird nicht, kann natürlich, werden natürlich keine Details verraten, aber Gewerkschaftsvertreter haben bereits gesagt, dass es da aktive Gerichtsprozesse gibt, beziehungsweise Gerichtsprozesse, soweit ist es natürlich noch nicht, aber es wird halt auf rechtlichem Wege versucht, diese Arbeitsverhältnisse sogar wiederherzustellen, weil die Kündigung von der Gewerkschaft und den Betroffenen meiner Meinung nach zu Recht halt als widerrechtlich gesehen wird, nämlich eben als widerrechtlicher Weg, eine Gewerkschaftsgründung zu verhindern, was ja hier wirklich recht offensichtlich scheint, diese Begründung, ihr habt euch im Zuge eurer Gewerkschaftsgründung über Interna unterhalten und das interpretieren wir als Leak, ist natürlich Quatsch, weil, darf man keine Gewerkschaft gründen, weil man so sonst mit Gewerkschaftsvertretern über die Arbeitsverhältnisse spricht und das ist dann ein Leak. Das ist ja kompletter, also so eine Argumentation, die sich im Kreis dreht und offensichtlicher Blödsinn, finde ich jetzt nicht aus einer rechtlichen Perspektive, da habe ich keine Ahnung von, aber also im Sinn ist es Quatsch. das wage ich da doch zu behaupten und finde ich, ist eine krasse Geschichte, passt sehr ins Bild und ich hoffe, dass sie damit nicht durchkommen.
Ich hoffe auch, dass sie nicht durchkommen, wenn sich das ja alles bewahrheitet, was dort vorgeworfen wird. Wundern würde es mich nicht, weil ich gerade diesen großen Firmen all das halt auch zutraue und das mich jetzt nicht überraschen würde. Abgesehen davon stimme ich dir aber auch vollkommen zu, dass wenn es diese News nicht gegeben hätte und wir hätten die News bekommen von GTA 6 wurde verschoben, ich hätte es halt nicht hinterfragt. GTA 6 ist so ein Riesenprojekt, die versuchen da so viel. Es ist total üblich auch, dass diese Rockstar-Spiele so verschoben werden. Und ich habe ja vorhin auch direkt gesagt, kann ja auch sein, dass es bis 2027 braucht. Und das würde mich auch nicht mehr wundern. Auch wenn ab einem bestimmten Punkt dann das, also Verständnis ist ja grundsätzlich immer da für die Spieleentwicklung, aber irgendwann wird man dann sauer wegen des Marketings, weil warum habt ihr das so früh angekündigt? Also solche Sachen fragt man sich dann. Und man kriegt ja auch nicht, also dieses Mal haben sie ja nicht parallel noch einen Trailer veröffentlicht. Ne? Es gab nicht parallel noch dieses Ding von, hier ist die Bad News, aber hier ist dafür die Good News. Ne? Das war ja bei der letzten Verschiebung so. Und ich glaube, dass sowas wie, okay, wir entlassen jetzt mal hier über 30 Leute, die dann möglicherweise, wenn sich diese GTA-Foren-Eintrag bewahrheitet, auch in kritischen Rollen waren, dass das definitiv einen Einfluss haben kann. Weil stell dir mal vor, da fehlt jetzt jemand, der sich mit irgendeinem System richtig gut auskannte. Der ist dann halt eben nicht so leicht ersetzbar. Und das ist ja das Ding, ne? Für die großen Spielefirmen sind halt die kleinen Entwicklungsleutchen alles nur Teile einer Maschine, die man raus und wieder reinpluggen kann und ersetzen kann. Und dem ist aber nicht so. Und das haben wir ja schon oft beklagt bei den ganzen Kündigungen, wie viel Wissen der Spielindustrie ja auch einfach verloren geht, weil ja teilweise Veteranen ihre Jobs verlieren und dann aber nicht wieder reinkommen in die Spielindustrie, sondern die Schnauze voll haben oder einfach keine Möglichkeit haben, wieder reinzukommen und dann was anderes machen. Und dann ist das Wissen weg. Effektiv, ne? Und das ist super bedauerlich, dass GTA 6 verschoben wurde, ist da eigentlich inzwischen fast nur zweitrangig. Und wie gesagt, das überrascht ja auch keinen.
Genau.
Bevor wir jetzt weitermachen, melde ich mich hier einmal aus dem Schnitt. Ich habe nämlich noch eine Ergänzung zu der Rockstar News an dieser Stelle und möchte mal darauf hinweisen, dass es von People Make Games ein sehr interessantes Video gab zu der ganzen Geschichte, weil die waren gerade dabei, wie sie in ihrem Video berichten, an einem Video zu arbeiten mit den EntwicklerInnen von Rockstar Games, die dort gerade dabei waren, eine Gewerkschaft zu gründen, die Rockstar Games Workers Union heißen sollte. Und sie haben ja dann auch gerade diese 10%-Marke erreicht, wollten gerade ihre Existenz ankündigen mit People Make Games, bis dann die Kündigungen kamen und sich das dann alles geändert hat, so wie wir es gerade beschrieben hatten. Und da wurden noch mal ein paar Leute interviewt, weil es nämlich dort Demonstrationen gab beim Rockstar North Bürogebäude, wo wirklich Leute draußen waren, unter anderem eben auch die Betroffenen und teilweise Reden gehalten haben und dann eben auch hier von People Make Games interviewt wurden und dort so Sachen gesagt haben, wie dass sie einerseits nicht erwartet hätten, dass sowas passiert mit der Rechte-Situation in Großbritannien, aber auch jetzt nicht überrascht waren, dass eine Firma wie Rockstar Games sowas machen könnte und auch so Ergänzungen bringen, wie dass ein Punkt wie Gross Misconduct in der Karrierehistorie auch natürlich schlecht für die Karriere sein kann in der Zukunft, wenn sie damit leben müssen. Sie bezeichnen dort diesen Kampf, den sie jetzt vor sich haben gegen Rockstar und gegen diese Entscheidung und auch gegen diese, was ja noch im Raum steht, ne, gegen diese Falschaussage, die sie dort vorwerfen, dass das jetzt wegen Gross Misconduct sei und nicht einfach nur Union Busting, dass sie da in the fight of our lives sind, wie sie selber sagen an dieser einen Stelle oder wie einer der Leute dort sagt in dem Video, das ich euch einfach hier an dieser Stelle nochmal empfehlen will. Geht mal zu People Make Games, schaut euch das mal an, das geht so um die 20 Minuten und ist es wirklich wert, gesehen zu werden. Und dabei kann man auch noch erwähnen, dass jetzt auch nach dem Podcast dann, also nachdem wir unsere Aufnahme hatten, rauskam, dass die IWGB, die Independent Workers Union of Great Britain, rechtliche Schritte einleiten und dass das höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nicht noch Rockstar auf andere Art und Weise reagiert, gerichtlich gelöst werden muss. Und da müssen wir dann einfach mal abwarten, wie es damit weitergeht. So, jetzt weiter mit Vergangenheitstom und Vergangenheitsrobin. So, aber passend dazu haben wir direkt noch eine Verschiebung, Robin, denn das ist so ein bisschen klangheimlich im Hintergrund passiert und sicherlich auch untergegangen bei GTA 6. Denn Marvel 1943, Rise of Hydra, das Spiel, an dem ja Amy Hennig mit dran schreibt und arbeitet, als Director war sie, glaube ich, ist jetzt auch verschoben worden. Denn das hatte bisher einen sehr noch unklaren Release-Termin, aber es hieß Frühjahr 2026, Early 2026, war bisher der Release-Zeitraum. Und der wurde jetzt verschoben, in dem Sinne, dass sie gesagt haben, das Early streichen wir mal. Also es ist jetzt nicht mehr Early 2026, es wird definitiv nicht im Frühjahr erscheinen, sondern halt ne, irgendwann 2026. Also vielleicht parallel zu GTA 6.
Ich wollte gerade sagen, ja, je nachdem, wann GTA 6 rauskommt.
Ja, ich glaube, sie werden auch kein neues Datum, obwohl sie haben ja jetzt das Datum von GTA 6, also es wird auf jeden Fall davor oder danach sein. Ich glaube, das ist jetzt typischerweise wieder ein Termin, den andere Publisher umschiffen werden, weil das haben wir ja schon in diesem Jahr eigentlich gesehen, weil ihr, wenn ihr euch erinnert, GTA 6 sollte mal dieses Jahr rauskommen. Genau. Und darauf freue ich mich immer noch in dem Sinne, dass ich einfach gespannt bin, was Amy Hennig als nächstes macht. Ein Marvel-Spiel selbst ist jetzt nicht, also in der Form, in der es da auch präsentiert wird, ist jetzt nicht das, worauf ich jetzt allzu heiß bin. Aber ich glaube, wir beide gönnen Amy Hennig mal wieder einen erfolgreichen Spiele-Release.
Ja, das fühlt sich aber voll weird an, dieses Spiel, weil also das ist ja auch sehr dann in diesem Teil von es gab die EA-News mit dem Cancellation, nee, nicht EA, es war doch Monolith, die dieses Black Panther-Spiel gemacht haben, ne? Aber für EA? Ja, es war für EA. Die ehemalige Monolith-Leute, die es für EA gemacht haben,
ja,
so
ja,
rum
ja,
war
genau.
Es, Entschuldigung. Genau.
Aber es war EA.
Und genau, und kurz nach der Schließung von Monolith wurde das dann auch halt geschlossen und gecancelt und im Zuge dessen hatte ich auch nochmal dann für Marvel 43 halt nachgeguckt und das erscheint wie so ein seltsames Spiel, weil das wurde, ja, also es wurde so angekündigt, aber irgendwie nicht so groß, sondern auf einer Unreal Engine Präsentation für die Grafik. Wir haben dann einmal noch so einen Trailer gesehen, wo man auch mehr vom Gameplay ein bisschen gesehen hat, aber es ist immer noch ein sehr vages Spiel, finde ich. Ein sehr vages Spiel am Horizont,
total.
Das nicht so wirkt, als sei es jetzt schon mega weit und mega close to release. Und ich meine, diese Verschiebung zeigt ja auch, dass es womöglich noch bis zu einem Jahr hin ist. Aber ich hoffe sehr, dass da keine größeren Probleme herrschen über den reinen Fakt hinaus, dass sie mehr Zeit brauchen. Einfach, weil das sehr in das Bild der Videospielindustrie gerade passen würde, wenn es diese Probleme gäbe. Und ja, ich sehe das eigentlich genau wie du. Grundsätzlich, diese Franchise ja. Packt mich jetzt nicht unglaublich. Dieses spezifische Setting und das spezifische Ding, was wir vom dann auch im zweiten Trailer gesehen haben, oder es gab mal irgendwie so zweite Footage, irgendwas gab es da mal. Das fand ich schon ganz cool. Aber es ist dieses Amy Hennig-Ding. Es ist eine Tragik, dass es so lange schon nichts mehr von ihr gab, dass ja eigentlich effektiv Uncharted immer noch doch das letzte wirkliche von ihr war, oder?
Und dann, naja, und dann nee, noch nicht nee, mal nee, da nee, komplett. Robin, oder vergiss mal nicht, dass sie bei Battlefield Hardline mitgeschrieben hat.
Doch, das vergesse ich hiermit. Hiermit habe ich das vergessen.
Uncharted 3 war das letzte, wo sie Creative Director und ja. Writer war.
Und ne, bis dahin geht es ja zurück, weil in Uncharted 4 wurde ihre Arbeit ja ebenfalls schon dann ja, überarbeitet, sage ich einfach mal. Die hat ja das verlassen und dann wurde ja basierend auf dem, was sie ursprünglich mit Uncharted 4 vorhatte, ein neues Uncharted 4 gemacht. Das ist ganz krass und ich kann ihr nur das Beste wünschen.
Ja, same. Ich hoffe auch, dass das gut geht und dass es eben nicht in irgendwie einer Entwicklungshölle endet oder sowas. Und ich hoffe vor allem auch, dass wir, also das glaube ich nicht mehr, dass das dieses Jahr passiert, es sei denn, wir kriegen einen Trailer auf den Game Awards, was durchaus möglich ist, aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, aber dass wir dann nicht allzu bald in 2026 oder beziehungsweise nicht in allzu ferner Zukunft 2026 dann schon mal ein richtiges Gameplay sehen zum Spiel, weil ich finde auch, es ist überhaupt nicht greifbar gerade. Ich finde übrigens sehr lustig, ich sehe gerade parallel, dass auf der Wikipedia-Page ist dieses Zitat, was sie gesagt haben zum Release-Termin, jetzt das Release-Datum oder auf der englischen, da steht jetzt nur Beyond Early 2026.
Das klingt wieder wie ein Spielename.
Eine gute Formulierung. Ja, stimmt, das ist eine gute
Formulierung.
So heißt
das nächste Call of Duty.
So, und da möchte ich mich gleich nochmal aus dem Schnitt melden, weil wir haben den perfekten Zeitpunkt erwischt, um diesen Podcast aufzunehmen, damit auch möglichst genau einerseits State of Play total egal war und andererseits dann direkt in der Zwischenzeit zwischen Veröffentlichung und Aufnahme nochmal große News gedroppt werden, die ich zumindest hier mal solo ergänzen wollte. Ich hoffe, das ist okay, denn Valve haben diverse neue Steam-Hardware-Sachen angekündigt und haben gesagt, sie wollen ihre Hardware-Familie erweitern. Das haben sie ja auch vor mit dem Steam Deck, ne? Das wollen sie ja noch weitermachen mit neuen Modellen und sowas, haben aber gesagt, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht um drei neue Geräte. Einmal einen neuen Steam-Controller, auf dem auch Spiele spielbar sein sollen, die nicht unbedingt für einen Controller gebaut wurden, weil der hat wieder Trackpads, der wird magnetische Analog-Sticks haben, Touch-Sensoren auf den Sticks und hinten am Controller, 35 Stunden Akku und so weiter und so fort. Sieht ganz cool aus, ist jetzt aber erstmal nicht das, was hier so aufregend ist. Das ist nämlich das nächste, nämlich die Steam Machine. Nach etlichen Jahren probieren sie es nochmal mit einer Steam Machine, aber diesmal einer richtig interessanten, weil das im Wesentlichen ein PC für so ein Konsolen-Fernseher-Setup ist. Das ist so ein Kubus, der wurde auch schon vom Internet vielerorts als GameCube bezeichnet, was ich sehr niedlich finde. Und der soll 6-mal so mächtig sein wie ein Steam Deck mit einer AMD CPU und GPU, mit einer AMD CPU und GPU und soll 4K 60 mit FSR unterstützen, was die grafischen Kapazitäten angeht und natürlich auch diverse Funktionen haben, die auch das Steam Deck hat, wie diese schnelle Aufweckfunktion und sowas. Es hat außerdem erweiterbaren Speicher. Und du hast so einen LED-Strip vorne. Weil es sieht so ein bisschen aus wie eine, eigentlich nicht ganz unähnlich zu einer Xbox, nur halt kleiner. Und hat jetzt halt so einen LED-Strip vorne dran. Also wo einfach so eine lange Leiste ist, die man custom bestimmen kann, was dieses Licht macht. Also es kann wohl angeben, wie viel Prozent irgendwie der Ladevorgang oder der Downloadvorgang gerade hat. Oder du kannst halt eine Lichtshow da reinbauen, wie du möchtest. Und diese Platte vorne, das ist ja in der Version, die sie da hauptsächlich zeigen, einfach nur so eine dunkelgraue oder schwarze Front, die kann man wohl auch abnehmen und neu customizen und da gibt es dann irgendwie Grafiken, die du drauf machen kannst oder so ein hölzernes Cover oder so. Das sieht teilweise echt richtig schick aus und da bin ich durchaus interessiert dran, weil das, finde ich, was ist, das gerade mit richtig gutem Timing erscheint. Ne? Dadurch, dass die Xbox so strauchelt und der PC so stark ist und vor allem Steam so stark ist, hat das hier, glaube ich, wirklich einen größeren Markt, als man vielleicht meinen könnte. Zumindest ich bin jetzt durchaus interessiert als jemand, der nicht so gerne mehr am PC und lieber an der Konsole spielt, wäre das für mich genau das Richtige. Weil natürlich kann ich das auch mit einem normalen, großen PC machen, mit meinem PC, an dem ich ja sonst auch durchaus ab und zu spiele, aber eben vor allem auch arbeite. Aber das ist immer ein bisschen komplizierter und der passt nicht so gut in den Setup rein und da müsste man immer viel umstellen und es geht zwar, wenn ich es wirklich will, aber es war nie so richtig angenehm. Und da eine dedizierte Plattform für zu haben, die richtig dafür gemacht ist, das stelle ich mir durchaus schön vor. Und ich habe auch das Vertrauen, gerade weil Valve jetzt auch die Erfahrung einfach haben mit dem Steam Deck, dass da was richtig Cooles bei rauskommt. Und das, was sie bisher gezeigt haben, sieht super slick aus. Und auch das, was man bei den ganzen Anspielerfahrungen hört, weil das gab es jetzt parallel zu dieser Ankündigung, auch ganz viele Leute, die das schon erlebt haben, unter anderem auch Digital Foundry, die darüber berichten, die sich zwar Sorgen machen um den geringen VRAM, der beträgt nämlich nur 8 GB, und Spiele wie einem Cyberpunk oder sowas, die kann man da zwar mit 4K60 spielen, mit leichten Dips wohl und halt durchaus mit grafischen Kompromissen. Also es ist jetzt nicht ein super High-End-Gerät, was das angeht, aber es ist gute Hardware in einem kleinen Formfaktor. Aber das ist wirklich kein großes Teil oder scheint zumindest kein sehr großes Teil zu sein. Und ich bin da total gespannt drauf, weil gerade in Kombination dann eben auch mit dem Steam-Controller könnte ich mir das durchaus vorstellen. Als jemand, der so ein bisschen PC-müde geworden ist, diese kuratierte Erfahrung zu haben, in der ich eben diese ganzen Probleme von einem PC nicht mehr habe, weil das ja hier auch SteamOS ist, ne? Also dieses Linux-basierte Ding. Du hast zwar die Tatsache, also sie sagen auch nochmal, sie betonen nochmal, das ist ein PC, ich kann da also auch Windows drauf installieren, aber standardmäßig habe ich halt SteamOS und damit diese kuratierte Erfahrung, in der mir dann auch die Steam Deck Verified Spiele sicherlich ordentlich was bringen werden, weil das ist etwas, das ja dann noch mehr Relevanz bekommt, weil du hast natürlich nicht volle Kompatibilität mit allen Spielen, die du jemals auf dem PC hast, dafür müsstest du dann wahrscheinlich wirklich was anderes als das SteamOS installieren, aber schon auf ziemlich viele Spiele. Und das ist halt ganz cool. Also ich hoffe, dass sie das hinkriegen. Und parallel dazu gibt es dann noch ein drittes, ich habe ja gesagt, es sind 3 Sachen angekündigt worden, nämlich das Steam Frame, ein neues VR-Headset, das unter anderem Streaming ermöglicht von halt PCs oder der Steam Machine jetzt auch zum Beispiel, soll sehr leicht sein, hat einen dedizierten Wireless-Adapter für die Streaming-Verbindung, ist aber auch ein PC mit einem SteamOS, kann also auch ohne einen zusätzlichen PC funktionieren, einfach nur als Headset und du kannst da Sachen drauf installieren und das hat auch erweiterbaren Speicher und alles und sieht auch ganz cool aus und finde ich tatsächlich auch ein gutes Zeichen, dass Valve da nochmal reinklotzt, weil ich so das Gefühl habe, VR hat so ein bisschen Momentum verloren und wenn sie da vielleicht nochmal mit Half-Life oder so ankommen, dann könnte das ziemlich interessant werden. Also durchaus spannend, was Valve ja alles angekündigt hat. Das soll alles im Frühjahr 2026 erscheinen. Es gibt noch kein genaueres Datum, aber Frühjahr 2026 ist schon echt gar nicht so weit weg. Wir sind ja schon im November und das dauert nicht mehr so lang. Was sie noch nicht angekündigt haben, ist ein Preis für irgendwas davon. Und das ist dann der entscheidende Faktor, glaube ich. Weil wenn wir gerade bei der Steam Machine so im Bereich 400 bis 500 Euro liegen, dann wäre das wirklich im Konkurrenzbereich für die PlayStation und die Xbox. Und die Xbox strauchelt sowieso. Ne? Leute finden immer weniger Gründe, sich eine Xbox zu holen, während Xbox gerade ja eigentlich pivoten und sowas hier machen wollen. Sowas wie eine Steam-Machine, nur halt mit Xbox statt SteamOS. Und da könnten sie, glaube ich, gerade wirklich das perfekte Timing haben, um damit Erfolg zu haben. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wirklich, wirklich sehr gespannt. Werden wir in Zukunft sicherlich auch noch mal drüber reden, dann können wir auch nochmal Robins Meinung reinholen. Und ja, ich wollte das hier aber unbedingt mal ergänzen, damit das jetzt nicht eine Woche dauert, bis wir da unseren Senf dazu geben können. Und jetzt geht's weiter mit der Werbung. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Werbung und dann geht's weiter mit Vergangenheitstom und Vergangenheitsrobin und den Spielen der letzten Woche. Viel Spaß dabei. Bis denn. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link, besucht außerdem unseren Merchandise-Shop bei GetShirts und schaut vorbei auf unseren YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Auf dem Main-Channel gibt es nicht nur mein großes Video zur Japan-Reise, sondern auch einen Blick auf das Remaster von Sacred 2. Auf dem Live-Channel wiederum habe ich meine Mitbringsel aus Japan gezeigt, während auf Patreon und Steady die exklusive Podcast-Reihe von Robin mit den Jungs von Ink Ribbon Radio zu Final Destination weiterging. Wir freuen uns über eure Unterstützung auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und fangen mal an bei dir, Robin, mit einem Titel, bei dem du ja den ersten Teil nicht gespielt hast, weil du, ich glaube, damals meintest, das läuft mir zu schlecht. Wir reden nämlich über Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung, das jetzt für 70 Euro auf der Switch 2 erschienen ist. Das Sequel zu Zeitalter der Verheerung oder wie es hieß, der erste Teil, den ja ich wiederum gespielt habe. Und das war ein gutes Warriors-Spiel mit, finde ich, vor allem ziemlich coolen Charakteren, die sich sehr unterschiedlich angefühlt haben. Aber es hatte die Performance-Probleme auf jeden Fall. Und es hat halt, finde ich, trotzdem so die Ermüdungserscheinungen, die ich sehr oft habe bei dem Musou-Genre, wo ich das dann auch nicht, ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe es ziemlich lang gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt, weil mir das dann einfach zu grindy wird. Und es ist halt jetzt schon wieder ein Spiel, muss man ja sagen. Und ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht wie mir, aber es ist schon wieder ein Spiel in der Breath of the Wild Welt. Und damit ja das vierte in dieser Welt. Und also, ich habe genug. Ich möchte gerne eine neue Zelda-Welt sehen. Ich weiß, dass hier storytechnisch, das erzählt sich ja ein bisschen, aber ich glaube, es ist nicht ganz so relevant, beziehungsweise wie viel es ist, kannst du uns ja sagen. Gerade mit diesem Geräusch kann ich schon viel, da kann ich schon viel reininterpretieren.
Ja, ich sag aber ja, das ist auch meine gesamte Versprechung. Ich habe es ja am Anfang des Casts angekündigt. So funktioniert es. Genau, scheint ja gut zu klappen.
Na, sag mal, wie findest du es denn? Wie ist denn deine Erfahrung mit Chronik der Versiegelung?
Ich finde genau das ist sehr spannend, weil, also ich kann dir sagen, schon mehrere Male wurde der Bildschirm dunkel während Cutscenes, weil sie so lange ging. Und weil der Controller sie abgeschaltet hat. Beziehungsweise die Switch ging halt in den Resting, in den Metal Gear Solid 2 Mode, nenne ich es immer. Und es ist mehrere Male passiert, weil holy moly gibt es hier viele und lange Cutscenes. Da erzählt sich wirklich bis zum geht nicht mehr. Und es erzählt ja schlicht und ergreifend die, ich wollte sagen Prequel-Story, das stimmt doch nicht mal, weil das ist schon im Spiel enthalten, aber effektiv erzählt es die Prequel-Story zu Tears of the Kingdom, aber die besagte Prequel-Story ist bereits die Geschichte von Tears of the Kingdom, weil du sie ja dort bereits freischaltest, indem du halt die Zwischensequenzen quasi in der Welt findest. Und das ist ja auch, wenn es allein um die Zwischensequenzen geht, ein ganz wesentlicher Teil der Story von Tears of the Kingdom, ne? Also es nimmt ja einen ganz wesentlichen, allein in der Quantität ein, wenn du das im Verhältnis mit dem Gesamtstorytelling setzt, sind es ja diese Flashback-Sequenzen, in denen du siehst, was Zelda gemacht hat in einer anderen Timeline, beziehungsweise in einer anderen Zeit, nicht in einer anderen Timeline. Und das ist das komplette Spiel, das ist die komplette Story von Age of Imprisonment. Du kommst als Zelda in dieser Vergangenheit an, beim ersten König von Hyrule und dem Gründer von Hyrule mit seiner Frau, und was in Tears of the Kingdom dann in Form dieser, weiß ich nicht, ein Dutzend, das kannst du vielleicht besser noch sagen, ich weiß es nicht mehr genau, aber in Form von einer limitierten Anzahl an Zwischensequenzen erzählt wurde, nämlich was sie da gemacht hat und wie das dann die Zusammenhänge zu Tears of the Kingdom herstellt und Breath of the Wild, das spielst du hier in aller Ausführlichkeit, soll heißen, was du hier spielst, ist den Krieg von Ganondorf, nachdem er den Gründer von Hyrule betrügt und die Macht an sich reißt, und wie du dann gemeinsam als König und als Zelda und seinen ganzen Truppen, den üblichen Völkern, die hier rumirren, wie du da versuchst, halt ihn zu stoppen und ihn dann ja unter diesem Königreich zu versiegeln, so wie du halt am Anfang von Tears of the Kingdom ihn findest. Da findest du ja den Körper von Ganondorf und dann passiert das alles, was da passiert. Und hier siehst du halt, wie das passiert ist. Während du im erst in Age of Calamity gesehen hast und ja, auf einer Nicht-Kanon-Art, aber ganz ehrlich, es ist Zelda, like, das ist Meta. Und viele Leute antworten mir, ja, ich weiß. aber in Age of Calamity war das noch eine Nicht-Kanon, eine Time-Travel-alternative Zeitlinien-Art, wo gezeigt wurde, hier, so wurde der Krieg, ist der Krieg vor Breath of the Wild passiert. Und hier ist aber tatsächlich, also auch explizit von den Machern gesagt, explizit das Kanon-Prequel, die Geschehnisse, die vor Tears of the Kingdom, vor Breath of the Wild, vor Hunderten, Tausenden von Jahren passiert sind.
Ja, da hat das Spiel, finde ich, ein bisschen das Problem, dass ich dazu nicht mehr wissen muss. Ja. Weil, wenn du Tears of the Kingdom gespielt hast, dann ist das ein großer Teil des Storytellings im Spiel. Und ich finde auch durchaus interessanter, die ganze Sache, wie sie Zelda da durch die Zeit schicken und wie sie das am Ende auflösen, hat bei mir durchaus was ausgelöst, auch wenn man über manche Sachen nicht zu sehr drüber nachdenken sollte. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so special und ich hatte jetzt auch keine Fragen in dem Sinne, dass ich jetzt dachte, oh, ich muss unbedingt wissen, wie das dann eigentlich noch im Detail war. Und ich meine, Tears of the Kingdom hat ja sowieso ein bisschen das Problem, dass es noch mehr so eine Zelda-Geschichte ist. Ne? Link ist auch da und macht natürlich ganz viele Sachen und löst ganz viel aus, aber als Charakter in einer Geschichte ist er jetzt nicht der Spannendste. Und da wünscht man sich ja schon, also es gibt zumindest so einige Leute, die sich das wünschen würden. Ich fände es auch cool, wenn man mal Zelda so richtig ins Rampenlicht stellt. Und das tun sie ja hier dann verstärkt. Ne, das ist ja das Coole. Aber es ist immer nur in den Spin-Offs. Ja. Und ich meine, immerhin. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da storytechnisch irgendwas passiert, wo ich sagen würde, oh krass.
Nee, also das ist auch so. Du hast im Grunde mein Problem mit dem Storytelling und der Story da sehr gut zusammengefasst. Oh, okay. Einfach das, was da passiert, fand ich jetzt in Tears of the Kingdom schon nicht so spannend. Ich war eine der Personen, die dachte, ihr packt jetzt Zelda einfach in eine andere Zeitebene und das ist so komplett separat jetzt wieder vom Spiel, gerade nach dem, was man sich vielleicht erhofft hat, was für eine Rolle Zelda da ja einnimmt, fand ich da das sehr, sehr lame und auch, dass sie das ja so wieder genauso gemacht haben wie in Breath of the Wild mit diesen, du findest die Cutscenes hier. Das heißt, das war eine Storyline, die mich schon in Tears of the Kingdom nicht besonders interessiert hat. Einfach, ich fand sie jetzt nicht furchtbar, aber ich fand sie auch einfach nicht besonders spannend. Und hier ist das halt der einzige Punkt. Aber es ist auch was, der coole Teil daran ist das, was du auch gerade angedeutet hast, nämlich es ist halt was ziemlich Neues für diese Zelda-Reihe, weil A, Link ist hier nicht der Hauptcharakter, Link kommt überhaupt gar nicht null vor, sondern es ist Zelda, es geht hier nur um Zelda.
Also sie du haben hast aber noch nicht durchgespielt, oder? Also er könnte noch vorkommen?
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Er kommt auf eine spielerische Art auch sehr direkt vor und da bin ich noch gespannt, ob sie da auch noch einen Story-Haken geschlagen, weil es gibt einfach ein mysteriöses Konstrukt, einen Mech-Roboter, der auftaucht und nicht redet und mit einem Korok reist und das ist ein cooler Charakter und das ist einfach Link. Also das ist einfach Mech-Link. Und der nimmt genau diese Rolle ein. Und der ist halt ein mysteriöses Konstrukt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie Link es geschafft hat, tausende Jahre in die Vergangenheit zu reisen als Mech. Weiß auch noch nicht, ob sie das erzählerisch dann wirklich begründen wollen. Aber das ist für mich jetzt in erster Linie wirkt wie eine spielerische Sache. Wir wollen halt diesen Charaktertyp hier trotzdem vertreten. In der Erzählung selbst ist es aber sehr der Fokus eben auf Zelda, auf König Rauru, seine Frau und seine Schwester, die Charaktere, die du auch siehst. Und dadurch, Tom, sind auch die Charaktere, die du freischaltest, fast alles neue Charaktere. Also das ist ja was Negatives und was Positives, je nachdem, wie du ganz persönlich das siehst und was du dir erhoffst, dass du halt eben nicht die üblichen Zelda und Legend of Zelda Charaktere hast, wie das in dem ersten Hyrule Warriors der Fall war. Und du hast noch nicht mal jetzt ganz viele Charaktere aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, der normalen Gegenwarts-Storyline, sondern hier hast du halt wirklich fast ausschließlich Charaktere, die halt aus dieser Zeit von vor x-tausend Jahren am Anfang der Zeit von Hyrule stammen. Und am bekanntesten sind da halt dann natürlich Zelda. Und dann die zweitbekanntesten Figuren sind dann eigentlich schon der König Rauru und seine Schwester, die halt in diesen Flashbacks sichtbar waren. Und das finde ich, ich finde es beides gleichzeitig. Ich finde es einerseits total cool, weil das halt einfach so frischer Wind ist. Und das finde ich interessant und spannend. Es wird weniger cool, wenn dann du einen neuen Charakter freischaltest und du denkst, oh, das ist jetzt ein toller Moment in jedem Warriors-Game. Und dann ist der Charakter halt hier ist Typhon, das ist ein Soldat aus der Armee von Hyrule. Und das ist halt literally just a guy. Und das ist halt, also mehrere dieser Charaktere sind halt, hier ist einer von den Bird People. Das ist halt ein Soldat aus den Bird People. Und hier ist ein Soldat von den Wasserleuten. Und die nehmen jetzt keine erzählerische Rolle ein. Die sind auch jetzt nicht bekannt aus irgendwas, sondern ist halt einfach irgendeine Person. Und das ist dann natürlich wiederum weniger aufregend. Und deswegen bin ich einerseits immer regelmäßig positiv überrascht, wo mir dann wieder ein neuer Charakter entgegengeworfen wird. Und es gibt auch richtig tolle Beispiele. Ne? Ich habe gerade das Konstrukt erwähnt, was das spielerisch kann, ist voll toll. Und dann ist sein Kumpel ein Korok. Du kämpfst hier mit einem Korok und das auf ist halt auch voll geil.
Den wollte ich fragen, den habe ich auf der Website gesehen. Kalamor, ein Krok, der so ein, finde ich, ziemlich cooles Charakterdesign hat mit seinem kleinen Blattschwert oder was er da hat. Mhm. Hast du den schon spielen können?
Ja, ja, ganz gerne und ganz viel. Und da kann ich auch das festmachen, was du auch schon bei Imprisonment gesagt hast. Und das ist ja auch hier die Stärke des Spieles, wie doll sie sich halt Mühe geben, die Mechaniken des Vorbilds hier reinzupacken. Ne? Mhm. Es ist natürlich ein Warriors-Spiel im Gameplay. Du machst hier tausende von Gegnern fertig und drückst viel die XXXY-Tasten. Ist es die XY-Taste auf dem PlayStation-Controller? Ja. Aber beim Korok zum Beispiel ist es so.
Auf dem Switch-Controller meinst du? Oder hast du es auf der PlayStation gespielt?
Nee, auf dem Switch-Controller, aber da sind ja die XY-Taste gedreht, deswegen habe ich überlegt, ob das richtig ist. Aber ja, das sind ja trotzdem die XY-Tasten, nur umgedreht. Der Korok greift halt, also diese Kombos, die er produziert, sind Item-Kombos. Das heißt, wenn du dann XXY machst, dann ist der Y-Angriff, dass er irgendeines der Items, irgendeine der Pflanzenbomben, irgendwas, was du auch kombinieren kannst im Hauptspiel, dass er sowas auf den Gegner wirft, sodass das dann Schaden macht. Und zwar in den Elementarschaden. Das bedeutet, du weißt irgendwann, XXY ist Frostschaden, weil er irgendwas mit so einer Frostpflanze wirft. XXXY ist Feuerschaden, weil er irgendwas mit einem Feuerding macht. Und dann hast du auch noch Kombinationen. Das heißt, wenn du den Gegner zum Brennen bringst, indem du mit dem ein paar Mal Feuerschaden machst und du dann die Windattacke von ihm nutzt, dann entsteht halt ein Feuerwirbelsturm. Und sowas finde ich richtig, richtig, richtig cool, weil es ist spielerisch interessant. Es gibt aber auch den ganz eigenen Vibe von dieser Tears of the Kingdom Welt, weil das sind Items, die in die Kombos involviert sind, aus dem Hauptspiel. Und das ist bei jedem Charakter in irgendeiner Art und Weise dabei, bei manchen natürlich mehr und bei manchen weniger. Sie haben sich ganz doll Mühe gegeben, dass diese Konstrukte, die du ja baust in Tears of the Kingdom, was ein riesiger Teil davon ist, dass die in das Spiel involviert sind, sodass du wirklich Items findest, die du dauerhaft dann jederzeit benutzen kannst, wie diese Flammenwerfer oder ein Eiswerfer oder eine Kanone oder ein Jet. Und dann gibt es einen Charakter, die halt deren Technik heißt Bautomismus, glaube ich. Bautomatismus war es, glaube ich. Im Sinne von automatisches Bauen, weil bei ihr sind ihre Combo-Finisher, diese Y, XXY, XXXY, das sind halt immer, ich beschwöre jetzt ein anderes Gefährt, mit dem ich als letztes angreife. Und das ist halt super cool. Das ist wirklich, wirklich cool. Und das macht auch echt Spaß, dadurch immer was Neues freizuschalten. Selbst wenn es ein lamer Charakter ist, habe ich in der Regel auf einer spielerischen Ebene was auszuprobieren, was ich vorher nicht hatte. Und dadurch, dass dieses Spiel auch so geleitet ist, deutlich mehr als ein klassisches Warriors-Spiel, auch noch mehr als selbst das Origins, was schon geleiteter war, hab ich oftmals ein bisschen weniger das Gefühl, hier ein Warriors-Spiel zu spielen, als ein Action-Zelda-Spiel.
Ja, okay, weil das würde mich mal interessieren, wie die Struktur dann ist, weil in dem ersten Teil, da war es so, dass du halt die Map aus Breath of the Wild hattest, also wirklich die gleiche Map im Sinne von als Karte vor dir und dann Punkte, die Missionen repräsentierten und dann hast du Missionen gemacht, wo es eindeutige Hauptmissionen gab und dann halt ganz, ganz viele Nebenmissionen. Und so hast du dich dann da durchgespielt. Aber es gab quasi eine lineare Story-Progression, aber sie war halt verbunden durch die Karte. Und dann konntest du halt deine Helden individuell aufleveln und den ganzen Kram, den du halt kennst aus den Spielen. Ist das hier dann ähnlich oder haben sie das komplett aufgebrochen?
Nee, es ist sogar, ich würde sagen, es ist identisch. Also ich habe bei den ersten Teil dann nicht viel gespielt, aber von dem, was ich davon gesehen habe und was, wie du es erklärst, ist es genau so, wie ich auch diesen Teil beschreiben würde. Du hast diese Cards, auf der du Mission auswählst und du kannst selber entscheiden und dadurch wird es halt deutlich linearer als andere Warriors-Spiele. Oder du bekommst mehr das Gefühl einer Kampagne, dass diese ganzen Hauptmissionen halt aneinandergereiht werden und du sie einfach machen kannst, wenn du denn möchtest. Und diese ganzen Nebenmissionen sind klein.
Da will ich einmal kurz zwischenhaken. Du kannst sie machen, wenn du denn möchtest. Hast du das Gefühl, oder bist du jemals schwierigkeitsgrad technisch an so eine Ecke gestoßen, wo du dachtest, okay, jetzt müsste ich ein bisschen leveln?
Ja, das ist jetzt die Frage, weil ich habe das Spiel, so würde ich sagen, bisher so knapp 10 Stunden gespielt.
Ja.
Bin also auch schon in der Kampagne recht weit. Ich habe davon was gelesen, dass sie so um die 18 Stunden wohl lang sein soll. Glaube, es kommt auch sehr darauf an, halt, wie viel du dieser Nebenaufgaben machst. Aber worauf ich hinaus will, in dieser Zeit bin ich extrem überlevelt sogar. Also da steht dann immer, was für ein Level genutzt werden soll. Oder was empfohlen wird mindestens. Und aktuell ist es, glaube ich, so, dass sie sagen, Level 23 würde empfohlen. Ich bin Level 32 mit allen meinen Charakteren. Ich mache dann halt auch viel dieser Nebenmission, weil mir die Freude bereiten. Aber da ist dann auch wieder so ein bisschen mein Konflikt, weil ich bin ja Warriors-Fan, ne? Großer Spiel-Fan der Reihe. Und was ich als positives Faktor nennen würde, nämlich, dass es sich weniger wie ein Warriors-Spiel anfühlt und mehr wie so ein Action-Ableger von dieser Zelda-Reihe gelegentlich, ist da auch was Negatives, weil es halt die Stärken von Warriors auch nicht immer vertritt. Soll heißen, dieses Gefühl von, ich spiele fast schon ein Echtzeit-Strategie-Taktik-Spiel, auf dem ich meine Charaktere auf einer großen Map managen muss, während diese Schlacht so ein Vor- und Zurück hat. Ne? Das gibt's hier fast gar nicht. Es gibt dann aber immerhin noch die großen Maps in den Hauptmissionen. Aber diese Hauptmissionen sind in meiner Spielerfahrung jetzt dann, passieren dann immer mal wieder und werden so. Das hauptsächliche Spielerlebnis für mich ist bisher noch, dass ich halt einfach meine Charaktere level, dass ich die ganzen Nebenmissionen mache, dass ich neue Nebenmissionen freischalte, dass ich Gebiete befreie auf dieser Map. Und diese ganzen Nebenmissionen, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind extrem kleine Level, die sehr linear sind und mir keinerlei freie Gestaltung im Level durchlaufen geben. Und das gilt selbst für die größten Level zu 80%. Soll heißen, selbst wenn du dann die große Map hast, dann siehst du meistens, im Endeffekt ist es trotz doch linear. Immerhin wird das, was ich am Anfang war ich wirklich genervt von dem Spiel, weil das Spiel, ich habe ja die Cutscenes schon erwähnt, sehr viele Cutscenes hat. Und selbst wenn es dann keine Cutscenes hat, du läufst regelmäßig in Schrittgeschwindigkeit durch Level am Anfang des Spieles und redest halt mit anderen Charakteren, dann gibt es einen kurzen Kampf und dann redest du wieder und läufst langsam durch das Level. Da inszeniert es sich wirklich, als ob es eine Narrative-Game fast schon wäre. Und das machen sie dann aber nicht mehr. Da kommen sie zum Glück dann raus. Das ist nur im Intro der Fall, im Prolog würde ich sagen. Es lässt sich aber am Anfang sehr, sehr viel Zeit. Deswegen für mich ist es so ein Hin und Her. Ich finde es einerseits echt cool, weil es wirklich viel frisch macht, weil es nicht einfach nur sagt, ja, jetzt ist es halt hier, ist ein Zelda-Skin auf dem Dynasty Warriors-Paket, sondern das fühlt sich wirklich wie eine einzigartige, gemeinsam natürlich mit Age of Calamity, und ich profitiere sehr davon, glaube ich, dass ich das nicht viel gespielt habe hier in der Wahrnehmung davon, wie frisch das ist. Aber es fühlt sich in dem Zuge halt an wie ein eigenes Spiel, wie ein einzigartiges Spiel und nicht wie eines von diesen tausenden Warriors Games, die es sonst so gibt. Und ich glaube, das ist Stärke und Schwäche zugleich.
Ja, ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass ich dieser Welt so ein bisschen müde geworden bin, weil wenn das jetzt ein anderes Setting wäre, dann würde es mich noch mehr anziehen, weil ich finde das, was du sagst, eigentlich sehr cool. Und ich finde auch super gut, wenn diese Spiele sagen, okay, wir gehen ein bisschen weg von der Musou-Struktur, weil dieses quasi mittendrin in der Strategiekarte-Konzept nicht zu jedem Spiel passt. Bei Fire Emblem macht das super Sinn. Da bitte mehr davon. Aber bei einem Zelda-Spiel, wo das Abenteuer eigentlich eher im Vordergrund steht, da finde ich eigentlich sogar besser, wenn die Missionen konstante Vorwärtsbewegung haben und eher so ein fortlaufendes Abenteuer sind. Auch wenn es ja trotzdem diese alte Struktur noch teilweise gibt, wie du gesagt hast. Aber grundsätzlich mag ich das, dass sie dann mit dem Konzept spielen und dass dieser Spin-off-Gedanke so ein bisschen weitergedacht wird, eben genau das, was du meintest, mit ist es nicht einfach nur ein Skin, so wie es früher oft war bei dieser Art von Franchise-Spin-Off. Und ja, das finde ich dann, würde ich schon als Erfolg werten, wenn das jetzt wieder geklappt hat. Eine Sache, die ja, wie gesagt, dazu geführt hat, dass du auch den ersten Teil nicht so viel gespielt hast, war ja Performance und Grafik in Klammern. Ist das jetzt etwas, das dir irgendwie nochmal negativ aufgefallen ist, auch auf der Switch 2, oder läuft das so flüssig, wie man sich's erhofft?
Ja, also die Performance ist gut, das ist super, das läuft mit 60 FPS und ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich mache meine großen Kombos, ich bringe Sachen zum Explodieren, dann merke ich halt, dass es ein bisschen weniger als 60 FPS dann läuft. Aber ganz ehrlich, wenn Explosionen gerade passieren und ich jetzt eh nicht aktiv irgendwie groß ausweiche oder so, ist mir nicht so wichtig. Ist in so einem Spektakel-Game, Action-Game mir jetzt nicht so intensiv wichtig, solange es halt nicht so doll schlecht läuft, wie das in Calamity der Fall war. Was mich sehr überrascht hat, ist aber, wie niedrig es aufgelöst ist. Das gilt erstmal für das Spiel selbst. Ich glaube, Digital Foundry meinte mal, es sind 900p docked und irgendwie 500 Norwatt in undocked, irgendwie sowas. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber sowas in der Region. Und es nutzt halt kein DLSS und das sieht man halt sehr. Also es wirkt wieder sehr, es wirkt auf der Ebene nicht wie ein Switch-Spiel, sondern es wirkt wie ein Switch-Spiel, als die Switch rauskam. Ne? Als die Switch rauskam, hattest du ja im Verhältnis dazu dann auch die Spiele, die dann ein bisschen niedriger aufgelöst waren, als du das hättest gewünscht, aber fein für die Zeit, und so ist es jetzt auch. Es ist nicht so schlimm wie die späteren Switch-Spiele, aber es ist jetzt auch ein bisschen schade, dass es da nicht die Tools nutzt, die es nutzen könnte. Was tatsächlich einfach doof ist, also das ist so ein Ding, so finde ich schade, hätte ich mir besser gewünscht, hätte ich mir auch ein bisschen besser erwartet, kann ich aber gut mitleben, vergesse ich, wenn ich das Spiel spiele. Was tatsächlich bleibend störend ist, und das finde ich schwer zu entschuldigen, wenn du auch nur auf einer Plattform hier release und das komplett selbst entscheiden kannst, wie es aussieht. Die Zwischensequenzen, die ja sehr zahlreich sind, sind wirklich desaströs mies aufgelöst.
Oh
wirklich. Das ist so richtiges, immer wenn das kommt, denkt man sich, ey Leute, das ist doch wirklich, das haben
das
wir,
ist das, so ein verbreitetes
das Problem haben wir seit 20 Jahren, wann kommen wir endlich darüber hinweg? Und das Spiel ist halt, also ist schon in der Spielegrafik nicht hoch aufgelöst, in den Zwischensequenzen A noch deutlich niedriger, und dazu kommt dann auch noch eine offensichtlich beim Rausrendern niedrige Bitrate, sodass das wirklich schlecht aussieht in den zahlreichen Zwischensequenzen, und das ist richtig doof.
Ja, das ist vor allem doof, wenn du dann parallel Tears of the Kingdom auf der Switch 2 anschmeißt und es ist gestochen scharf und alle,
ja, guter Punkt.
Nicht alle, aber fast alle Cutscenes sind in Ingame-Grafik gerendert.
Ja.
Oder zumindest viele. Und sehen halt auch fantastisch aus. Und du denkst dir so, ja warum sieht das dann nicht so aus? Ich meine, dass es ein bisschen schlechter aussehen muss, wenn da hunderte Gegner auf dem Bildschirm sind, das ist ja ganz normal, ne? Also, dass da auch dann die Auflösung vielleicht dynamisch ein bisschen angepasst wird oder so. Erwartet jetzt keiner, dass das da ein bestimmtes oder ein allzu hohes Niveau hält, aber so eine generelle, also weiß ich nicht, ich würde dann auch mehr erwarten als das, was du jetzt beschrieben hast.
Ja, aber also am wichtigsten ist ja die Performance, und da ist es ja nicht nur gute 30 FPS, sondern es läuft ja wirklich mit 60 und hat da dann halt ein paar Probleme, aber weißt du was, wenn es von 60 auf, was weiß ich, 50 oder sowas fällt in den spektakulärsten Momenten, ist es natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn es mit gerade so 30 läuft und regelmäßig in die mittleren bis niedrigen 20er fällt, wie es bei Calamity war. Das beeinflusst dann mein Spielerlebnis negativ. Hier kann ich nicht behaupten, dass die Performance irgendwie mein Spielerlebnis negativ beeinflusst. Am ehesten würde ich sagen, ich hätte es gerne im Undocked-Mode besser spielen können. Das muss ich wirklich sagen, weil wenn du es im Undocked-Mode spielst, dann ist es schon so, dass du merkst, ah ja, guck mal hier, die Gesichter werden da sehr zermatscht und die Auflösung ist da so niedrig, gerade bei dem größeren Bildschirm auch, dass es da nicht ganz so aussieht, wie ich mir das erhoffen würde.
Genau, wenn ihr es auf einem kleineren Bildschirm spielt, ist es vielleicht nicht so schlimm.
Ja.
Okay, dann ist das.
Nee, ich meine ja Undocked-Mode, ne? Weil der Switch 2-Bildschirm größer ist als der von der Switch 1. Und dadurch, dass da aber die Auflösung zugleich beim niedrig ist, sieht es dann auf dem Undocked-Mode so. Genau, darauf wollte ich hinaus.
Dann habe ich das falsch verstanden, verzeih bitte. Dann soll es das doch aber an dieser Stelle für einen erweiterten Eindruck gewesen sein für Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung. Ich benutze nochmal den deutschen Namen. Ich glaube, bei dir sind die englischen Namen sehr drin. Es ist ja aber auch.
Ich spiele es auch auf Deutsch, muss ich sagen.
Es ist ja aber auch Age of Calamity und Age of Imprisonment, und die deutschen Titel sind Zeitalter der Verheerung und Chronik der Versiegelung.
Oh, das ist mir gar nicht bewusst gewesen.
Das ist das ist nicht so einheitlich wie in der englischen Fassung. Ich weiß jetzt nicht, wie das japanische Äquivalent ist.
Ich empfehle, also ich würde auch die deutsche Version empfehlen, weil ich erlebe das genau wie bei den Zelda-Spielen auch. Ich finde die englische Sprachausgabe so durchwachsen, gerade Zelda finde ich so schlecht gesprochen. Bei der deutschen, ich finde die deutsche Version ist jetzt auch nicht sensationell, aber besser als die englische. Deswegen spiele ich das gerne auf Deutsch.
Bei mir ist das bei den neueren Zelda-Spielen immer so, mal so, mal so. So von Charakter zu Charakter denke ich mir so, hier mag ich den mehr, hier mag ich den mehr.
Ist auch so.
Ist wild gemischt.
Ja.
Okay, wir kommen zum nächsten Spiel. Ich habe nämlich Zeit verbracht mit dem Sacred 2 Remaster und werde da jetzt nicht allzu ausführlich hier im Podcast, sondern verweise auf ein Video, das es auf dem Hooked Main Channel gibt, weil ich dort einmal ein paar meiner Probleme mit dem Remaster zusammengetragen habe. Ich habe nämlich parallel auch nochmal diverse Stunden die PlayStation 3 Version gespielt, die es damals gab. Es ist ja auf 360 und PS3 erschienen, 2009 Sacred 2, ursprünglich 2008 auf dem PC. Und die Konsolenversion damals galten als misslungen, weil sie vor allem performance-technisch auf der PS3 nochmal deutlich mehr als auf der 360, soweit ich weiß, einfach nicht da waren, wo sie hätten sein sollen. Und auch beim Interface gab es manche Probleme. Und ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen gespielt, um dieses Gefühl zu haben von, was war die Konsolenversion damals? Und das dann zu vergleichen mit, okay, was ist die Konsolenversion heute? Und habe ich auch auf die Konsolenversion konzentriert, weil ich es auf der PS5 gespielt habe. Ich glaube, viele der Probleme, die ich dort nenne, sind aber übertragbar auf die PC-Version, weil es geht nicht nur um technische Sachen, die auf der Konsole nicht gut funktionieren. Insgesamt hat sich da ein Bild gezeichnet von einem sehr verbuggten, oft abstürzenden, nicht gut durchdachten in seinem Interface für die Konsolenfassung Spiel und Remaster, das seiner Aufgabe, finde ich, überhaupt nicht gerecht wird. Wir haben mit Sacred 2 ein Spiel damals gehabt, das hatte schon damals seine Probleme. Das war spielerisch nicht das Durchdachteste, das war technisch auch zum Release, glaube ich, ein bisschen fehlerbehaftet. Und eignete sich eigentlich hervorragend dafür, zu sagen, wir machen das jetzt nochmal neu und besser und gehen da nochmal richtig ran. Und sie sind ja nochmal richtig rangegangen. Sie haben ja gemeint, wir haben hier das nochmal von vorne teilweise mit aufgezogen, was so Engine und sowas anbelangt. Und es sieht ja auch deutlich anders aus als das Original. Aber sie haben so viele neue Probleme reingeholt. Also das ist wirklich absurd, an wie vielen Stellen ich so an Ecken und Kanten stoße, wo ich dann natürlich nicht immer weiß, ist das jetzt eine, die es schon im Original gab oder ist das jetzt eine neue aus dem Remaster? Das kann ich dann nicht 100% beurteilen. Ich weiß aber, dass es sich einfach schlechter anfühlt als die PlayStation 3-Version, rein spielerisch schlechter anfühlt als die PlayStation 3-Version. Natürlich ist die Framerate viel, viel besser, weil da ist es jetzt flüssig, obwohl es immer noch leichte Nachladeruckler gibt. Aber ja, das fand ich sehr sehr enttäuschend, weil ich habe mich hier drauf gefreut. Ich war so, ja, Sacred 2 habe ich in guter Erinnerung, habe ich damals nämlich echt ganz gern durchgespielt, auch wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit mit dem Spiel verbracht habe. Aber man spielt das halt relativ flott durch. Ich fand die Welt, die sie gebaut haben, cool. Ich mag ja auch, dass Sacred 2 so flapsig ist. Also das ist ja wirklich, das ist ja vollgepackt mit Jokes und die sind, viele davon sind schlimm. Aber immer wieder mal sind so Sachen eingestreut, die sind halt echt lustig, weil die halt so out of pocket sind, die kommen so aus dem Nichts und sind so schön random und das mag ich ganz gerne, auch so was die Ausrufe der NPCs teilweise angeht. Da hat es irgendwie einen Platz in meinem Herzen, die Sacred-Reihe, auch wenn ich sie jetzt nicht als so richtig gute Action-RPGs bezeichnen würde, weil das Skillsystem und das Balancing sind seltsam, sagen wir es mal so. Aber ja, das Remaster ist etwas, das ich euch nicht empfehlen würde. Es kostet zwar nur 30 Euro auf der Konsole und nur 20 Euro auf dem PC, was gute Preise sind. Ich finde, das ist ein gut gewählter Preispunkt an und für sich für so einen Remaster, aber es wird dem nicht gerecht. Und ich habe jetzt auf Steam auch schon gesehen, dass die Rezension, die Kundenrezension für die PC-Version auch ziemlich mies sind. Also die scheint auch nicht in so, so viel besseren Zustand zu sein.
Ich finde auch 30 Euro für was, was dann echt doll wie ein, also es sieht aus wie ein Port, ne? Es sieht, es sieht jetzt nicht aus wie ein HD-Remaster, welches effektiv dran geht, sondern ich finde, es sieht sehr aus wie ein Port, was sagt, hast du mal versucht, Sacred 2 ohne Lighting-Effekte anzugucken? Bam! Ist das nicht krass?
Ja, sie haben genau das Lighting stark verbessert, weil jetzt die Kontraste so weg sind. Also die Schatten zum Beispiel in Sacred 2 im Original sind richtig dunkel, wodurch halt immer wieder sehr starke Kontraste entstehen. Und das ist jetzt extrem aufgehellt, wo du halt merkst, dass da grafisch an die Grundfeste rangegangen wurde. Das verbessert teilweise die Sichtbarkeit, gerade wenn du nachts spielst, also wo du dann einfach besser siehst, was für Gegner dir da begegnen. Aber es sieht deutlich weniger schön aus, finde ich.
Ja, und es macht so, glaube, dieses ganz Übliche, was so viele HD-Neuinterpretationen, Remaster machen, wenn sie nämlich halt dann eine neue Grafik-Engine und irgendwie was Dynamisches draufpacken, was vorher nicht drin war, dass halt einfach es so komische Schatten-Bugs gibt und so. Direkt im Intro von der Seraphim ist mir das halt direkt aufgefallen, wie da Bäume, Baumschatten auf dem Boden konstant durch die Gegend flackern und wackeln, die im Original einfach nicht da waren, beziehungsweise die Schatten der Bäume waren da, aber sie sahen halt aus wie Schatten von Bäumen. Und in der neuen Version sieht das halt aus, als ob die irgendwie rumdancen würden, und es ist offensichtlich nicht die Intention, wie das aussieht, sondern es sieht halt schlechter aus als das Original.
Du hast jetzt die PC-Version da zumindest mal reingeguckt, ne? Ich habe ja wirklich nur die Konsolenversion gespielt, und weil das halt, ich fand das halt so cool, potenziell jetzt mal Sacred 2 auf Konsole zu haben, in funktionierend.
Ja.
Aber dadurch, dass sie so viel verschlimmbessert haben, funktioniert das nicht so richtig. Wie gesagt, guckt euch mein Video an, da kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, ne? Auch das KI Key Artwork, das sie hier benutzen, haben wir da nochmal, das vermutlich KI-Artwork, das sie da benutzen, haben wir da nochmal angesprochen, weil da Robin auch noch eine schöne Entdeckung gemacht hat. Und das ist sehr schade und stimmt mich jetzt auch nicht so positiv für die Zukunft von Sacred, weil das ist ja dieses neue Entwicklerstudio von einem der alten Entwickler, das hier dran saß, und die wollen ja auch mehr machen. Die haben ja schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr einen Kickstarter starten werden für Sacred Last Pixel of Ankaria, was dann in 16-Bit, also Super Nintendo-Style RPG wird, wo sie sagen, dass man eine Gruppe von bis zu 4 Leuten haben wird, und man sieht Pixel-Artwork vom Zwerg, dem Bambar und der Seraphim. Und sie schreiben sich direkt auf die Fahne, gute Witze, schlechte Witze, dreckige Lacher und sowas hinter jeder Ecke. Und das passt dann schon so halbwegs zum Sacred Flair. Aber mein Vertrauen in diesen Entwickler ist sofort in den Keller gestiegen, nachdem ich jetzt dieses Remaster gesehen habe. Vor allem, weil vorher noch vollmundig gesagt wurde, nein, das wird perfekt laufen. It doesn't.
Es ist ganz seltsam, in diesem Video sagen, in diesem Devlog wird halt so deutlich gesagt, so, ja, wir mussten ja das alles neu machen, und diese SDKs gab es nicht mehr und sowas. Und es wirkt, wenn du dann das Spiel siehst, wirkt es sehr so, ja okay, aber offensichtlich gab es dann zu wenig für euch, als dass ihr zumindest die ursprüngliche Erfahrung wiederherstellen konntet. Weil das ist ja eines dieser großen Probleme, ne? Dass die Änderungen, die hier drin sind, größtenteils ja das Spiel verschlimmbessern. Auch da, ich verweise auf Toms Video, er chronologisiert das da sehr, sehr gut. Und dass ich dann sehr das Gefühl bekomme von, okay, auf der Konsole hat es jetzt eine PS5-Version halt, die du spielen kannst, die vorher nicht in der Form spielbar war. Auf dem PC habe ich jetzt aber ein Remaster, was einfach eine schlechtere Version des Ursprungsspiels ist. Gerade weil ich die ja auch modden konnte, sodass die halt eine deutlich bessere Spielerfahrung gegeben hat als dieses Remaster. Und man bekommt die Gold-Version von Sacred 2 mit dem Kauf dabei. Das ist erstmal sehr positiv auf dem PC. Aber es macht halt die Existenz dieses Remasters sehr rätselhaft, dass sie gesagt haben, oh, alle Tools sind weg, wir müssen das alles nochmal neu entwickeln, und wenn wir es neu entwickeln, können wir diverse Features nicht mit reinnehmen, die es gab, und die Features, die wir reinnehmen, müssen wir so ein bisschen modifizieren, und das ist nicht mehr so gut und hier sind jetzt Fehler drin. Ja, aber warum habt ihr das dann geremastert? Also was ist denn jetzt hier dran ein Remaster, und warum existiert das, außer dass ihr euch mal kurz überlegen wolltet, können wir mal einen Marketing-Test machen für Sacred oder was? Ich verstehe einfach nicht, warum das existiert.
Ja, auf der Konsole verstehe ich es total, weil da gibt es keine gute Version davon. Und dann hast du die Version hier mit all ihren neuen Problemen und ohne Multiplayer. Das ist ja dann auch noch so ein Ding, ne? Du hast einen Mehrspielermodus im PC und du hattest einen Mehrspielermodus in der alten Konsolenfassung, aber nicht in der neuen Konsolenfassung. Ihr könnt das nicht mal im Koop spielen an der gleichen Konsole. Geht einfach nicht. Und dann kostet die halt 10 €, also 10 Euro mehr. Und das, ach,
das ist krass.
Das finde ich super ärgerlich, was hier gemacht wurde. Und wie gesagt, die KI-Art dann auch noch dazu. Es ist zum Kotzen. Ich kann es leider nicht anders sagen.
Ja. Agreed.
So, wir kommen zu etwas hoffentlich ein bisschen schönerem und entspannterem, nämlich zu Anno 117 Pax Romana, das jetzt erschienen ist. Ich habe wirklich nur reingespielt, so um die 3 Stunden, weil ich mich so auf Sacred fokussiert hatte. Will das auf jeden Fall noch mehr spielen, genauso wie ich auch noch mehr Luminous Arise spielen will und noch mehr Dispatch. An beidem ist Robin auch dran, da werden wir dann in Zukunft sicherlich nochmal drüber reden. Aber Anno hast du auch schon angespielt, Robin, und wir hatten ja auch schon in der Gamescom-Berichterstattung drüber geredet, also wir konnten es ja selbst dort schon spielen, es gab ja auch eine Demo. Wie hat sich jetzt dein Eindruck verändert? Wie gefällt es dir bisher?
Ich habe mich bisher komplett auf die Kampagne konzentriert, weil die ja auch so
ich
das
auch.
Neue cool im Vergleich ist zum Preview-Sache und zu dem, was man in der Demo spielen konnte. Hast du da auch die Lady genommen, weil du kannst am Anfang eine von 2 Kampagnen auswählen, hast du auch
Marcia? Hieß sie Marcia?
Marcia, genau, ich glaube, sie heißt Marcia. Und das fand ich direkt ganz interessant, weil zumindest in dem, was sie in der Zusammenfassung und im Startpunkt dieser beiden Figuren dir beschreiben, wirken die auch unterschiedlich wirklich. Dass da was Eigenes erzählt wird und die Geschichte bezieht sich dann ja auch extrem auf diesen Charakter. Ne? Wir spielen die Schwester Marcia und bei ihr geht es halt komplett darum, dass sie halt verheiratet wird an eine einflussreiche Persönlichkeit. Und es geht in der Geschichte halt komplett um ihren Status die ganze Zeit, auch als Zwangsverheiratete und dass sie diese Verantwortung dann jetzt übernehmen muss durch große Ereignisse und das passt ja gar nicht in der Form zu dem Bruder, deswegen kann das nicht einfach so bei ihm auch erzählt werden. Und das fand ich direkt ein bisschen überraschend, wie doll es da in das Setting reingeht, beziehungsweise wie doll es da auch in diesen individuellen Charakter reingeht.
Ja,
und,
also wir können jetzt natürlich nicht vergleichen, wir haben die andere Seite ja dann nicht gespielt. Ich hoffe mal, dass sie sehr anders ist.
Also wenn er auch zwangsverheiratet wird an diesen Imperator, ist weg crazy. Aber ich meine es vor allen Dingen darauf bezogen, dass diese Kampagne mir einfach bisher nochmal einen ganzen Zacken besser gefällt, als die Kampagne in Anno 1800 es getan hat, obwohl ich die auch schon mochte. Weil ich A mag, dass sie ein bisschen aktiver versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und ja, die ist extrem Soap-Opera-mäßig, also sehr, ne, sehr große Emotionen mit sehr diesem typischen Voice-Acting, was man auch aus dem Anno-Spiel hört. Also das ist jetzt kein The Last of Us in seiner Dramatik. Ich glaube, das erwartet aber auch keiner.
Also ich habe auch mal in die englische Version reingehört und die fand ich jetzt aber auch nicht besser. Ich bin dann wieder auf Deutsch gewechselt.
Ja, und ich bin tatsächlich aber motiviert, mehr in dieser Geschichte gerade zu erleben, weil an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, wie sie versuchen oder wie sie erzählerisch diese Gameplay-Mechanik reinbringen von, wir haben ja die 2 Ortschaften hier auch, ne? Das war ja auch schon bei Anno 1800 etwas und hier ist das nochmal ein, vielleicht nicht ein zentralerer Teil, aber eine andere Interpretation dieses Konzeptes, wie halt der Charakter dort dann dahin geschafft wird, beziehungsweise wie das Spiel dann dahin geschafft wird in diese neue Region und wie da der Zusammenhang gesetzt wird. Das hat tatsächlich eine Dramatik und das hat einen Arc, würde ich mal sagen. Und es gibt tatsächlich Figuren, die sich entwickeln und die Charaktereigenschaften haben. Und ich mag das eigentlich, wie sie sagen, das passiert so ein bisschen parallel zu dem Kernspiel, ne, dem Städtebausimulator. Und die Missionen in dieser Kampagne, die du machst, die machst du so ein bisschen währenddessen, weil die ganz oft halt umfassen, fahre mit dem Schiff dahin oder bringe irgendwas nach Y und dann sagen sie mal, jetzt musst du diese und diese Ressourcen dahin bringen und da ist es dann so ein Progression-Check für deinen Inselbau, weil du halt diese Ressource zu dem Zeitpunkt haben musst. Es ist also nicht störend, würde ich sagen. Diese Hauptmissionen zwängen mich jetzt nicht so doll ein, dass ich es als störend empfinde, sondern sie geben mir einen Rahmen. Und ich mag das. Also ich finde das echt ziemlich cool. Eine coole Art für so einen Städtebausimulator einen Kampagnenrahmen mir zu geben. Ich glaube, für viele Leute wird es aber auch deutlich zu langsam einfach sein, ne? Weil es halt dadurch linear wird. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, habe ich schon versucht, ich konnte nicht eine neue Insel besiedeln. Einfach so. Wenn ich das versucht habe, haben die mir gesagt, das ist noch nicht freigestellt, das geht noch nicht. Weil das halt in der Story gerade keinen Sinn geben würde. Das kannst du erst machen, wenn es hier
du
auch Sinn ergibt.
Ja, du kannst ja die Werft zum Beispiel einfach nicht bauen bis zu einem bestimmten Punkt, weil sie da sagen, nee, das wird dann gelockt, weil es nicht zur Progression passt. Und an manchen Stellen, was ich witzig finde, weil du kannst ja die Tageszeit eigentlich dir selber aussuchen im Spiel, aber an manchen Stellen dann nicht mehr. Also es ging dann bei mir irgendwann nicht mehr, weil es halt an bestimmten Tageszeiten spielen musste.
I see. Ja, das ergibt Sinn. Ich glaube, das wird vielen Leuten missfallen. Die können aber auch jederzeit auf den Endlosmodus klicken, ne? Du musst den nicht freischalten oder so das Durchspielen der Kampagne, sondern der ist genauso wie immer von Anfang an da. Ich finde das bisher echt cool. Also ich freue mich darauf, das weiterzuspielen und dass das Kerngameplay von Anno ja erstmal Spaß macht. Ich glaube, das müssen wir nicht nochmal in aller Ausführlichkeit durchackern. Das haben wir, glaube ich, alle verstanden.
Ich muss einmal kurz dazwischen schieben. Falls du dich gefragt hast, ob du auch den Skill geerbt hast, von Dom einen Hustenbonks zu lutschen, ohne dass es jemand merkt, es ist leider, sind wir noch nicht ganz da.
Rob. Nee, das habe ich, das ist auch, also es war 50% halt das Hustenbonbon, das Halsbonbon und zu 50% das tatsächlich einfach mein Hals kurz ein bisschen nachgegeben hat. Das heißt, es ist aus diesen
Was heißt das?
Naja, dass ich so ein halt hatte und deswegen muss ich mich kurz darauf konzentrieren, das Halsbonbon seine Arbeit machen zu lassen. Sorry dafür.
Ich finde, der Satz, mein Hals hat nachgegeben, ist irgendwie scary.
meine Lunge ist kurz kollabiert, aber jetzt ist wieder okay.
Ich wollte es nur acknowledgen, bevor es die Kommentare gibt, dass du aufhören sollst, was zu lutschen. Aber Robin ist krank, habt ein bisschen Mitleid, goddammit. Ich will einmal auf die Konsolenfassung zurückkommen, weil ich habe Anno auf der PlayStation 5 gespielt. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, weil steuerungstechnisch ist es definitiv ein bisschen hakelig an manchen Stellen. Es wird über Ringmenüs gesteuert, wo du hin und her switcht zwischen den einzelnen Kategorien, also Gebäude für Baumaterialien, Gebäude für die erste Siedlungsstufe, Gebäude für die zweite Siedlungsstufe und dann kannst du darauf gehen und das frei platzieren und das Platzieren in der Spielwelt geht auch wunderbar, da hatte ich gar keine Probleme mit, aber natürlich bin ich nicht so schnell wie am PC, wenn ich dann wechseln möchte auf, okay, jetzt will ich auf die Straßen wechseln und jetzt platziere ich die Straßen und sowas, da hat man, glaube ich, auf dem PC immer noch den Vorteil, logischerweise ja auch, aber als ich mich dann so ein bisschen dran gewöhnt habe und das hat wirklich ein bisschen gedauert und ich komme immer noch manchmal so an diese Ecken, wo ich so denke, okay, wo war das jetzt nochmal? Ah, okay, hier. Dann ging es aber. Und dann habe ich auch Freude gehabt am Aufbauen. Es sind nur so Sachen, wenn du mal eine kleine Detailverbesserung machen willst, Sachen, die du wirklich nur mit zwei Handgriffen mit der Maus machst am PC, wo du dann denkst, ja, okay, jetzt dieses Verschieben von dem einen Gebäude, das wäre so viel schneller gegangen auf dem PC, als es jetzt für mich hier ist auf der Konsole. Weil ich halt oft auch erstmal drüber nachdenken muss, okay, wie ging das jetzt nochmal? Und das geht dann und ich schätze mal, es wird noch besser, je mehr ich spiele, weil wie gesagt, 3 Stunden bin ich jetzt so drin. Aber ich wollte es einmal erwähnen. Ich finde aber nicht jetzt, dass ich mir dachte, dass ich jemals irgendwie das Gefühl hatte, oh Gott, wie sind sie denn da drauf gekommen oder das funktioniert ja überhaupt nicht. Solche Sachen hatte ich jetzt noch gar nicht, was so die Steuerung anbelangt. Und ich mag auch sehr, dass sie mir Kontrolle darüber geben, wie groß ich das Interface mache. Dass du es echt ziemlich aufblähen kannst, sodass du ziemlich weit weg sitzen könntest vom Bildschirm und kannst immer noch alles gut erkennen. Ich kann es aber auch auf quasi PC-Monitorgröße wieder runterschrauben, wenn ich halt sage, nee, ich sitze nah genug dran oder ich sitze sogar an einem PC-Monitor, dann könnte ich sagen, ich passe mir das hier an. Und das finde ich super wichtig, weil solche Anpassungsfunktionen sind sehr relevant bei dieser Art von Spiel, wo du einfach auf sehr viel Interface guckst. Das muss gut erkennbar sein, sonst würde das alles keinen Spaß machen. Die eine Sache, die finde ich sehr schade ist, weil das halt durchaus, finde ich, auch das Spiel beeinträchtigt, gerade wenn du auf einem OLED-Bildschirm spielst und ein Spiel hast, wo du viel über die Karte scrollst, also über die Landschaft scrollst, einfach viele Scrollbewegungen hast, es läuft nur mit 30 Frames. Mhm. Es gibt keine Grafikoptionen für Performance-Modus oder sonst was, auch nicht auf der PlayStation 5 Pro, auf der ich es spiele. Mit den 30 Frames scheint es bisher kein Problem zu haben. Ich habe aber auch noch keine riesige Siedlung gebaut, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich hoffe, bei dir ist jetzt nichts umgefallen. Ich habe einmal so ein Krach gehört, Robin.
Das war nur der zweite Lungenflügel, alles gut.
Ach so, okay, der ist nur eingefallen, macht euch keine Sorgen. das ist schade. Ich wünschte, es hätten 60 FPS-Modus. Da könnte es wegen mir auch ein bisschen niedriger aufgelöst sein. Es hat halt jetzt schon ein ziemlich eindeutiges Upscaling, was es benutzt, weil gerade wenn du irgendwie ranzoomst und so Sachen siehst wie die Seile, die Segel spannen bei einem Schiff oder sowas. Du merkst, weil die ja dann im Wind oder im Wasser so leicht wippen, du siehst da total diese Artefakte, die es durch Upscaling immer gibt, wo es so grisselig wird und so ein Echo hinter sich herzieht. Das siehst du im Detail immer mal wieder und es sieht halt insgesamt nicht ganz so gut aus, wie die PC-Version wahrscheinlich aussehen kann. aber es sieht immer noch gut aus. Also stellenweise sogar richtig gut, aber eben manchmal auch, wo ich mir denke, okay, hier geht, glaube ich, noch was. Aber ich weiß jetzt nicht, was die Performance-Gedanken waren, gerade wenn, weil du ein Spiel hast, was so weit skaliert. Ne, wenn du einfach sehr viele Inseln sehr stark bebaut hast und sehr viele Interaktionen stattfinden zwischen den einzelnen Einheiten auf der Karte, dann muss es ja auch noch flüssig laufen. Und ein 60-FPS-Modus, der dann auf 15-FPS runterbricht, wäre dann auch nicht mehr schön. Trotzdem hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn es eine Option gegeben hätte, weil andere Strategiespiele durchaus mit 60 FPS laufen, auch auf Konsole.
Ich glaube, also meine Erklärung dafür auf spekulativer Ebene ist, passt dazu, dass das einerseits auf der PS5 Pro ebenfalls so ist und passt dazu, was man über halt Frostpunk weiß und diesen Port, dass es, glaube ich, einfach komplett CPU gebunden ist.
Ja.
Und die PS5 Pro hat nur eine leicht bessere CPU als die PS5. Das hat vor allen Dingen eine schnellere GPU und dann halt, ne, das Upscaling, die Technologie, die teilweise die PS5 nicht hat, und RAM und sowas. Aber die CPU ist halt schneller, aber deutlich wenig groß. Großer Schritt als bei den anderen Dingen. Bei Frostpunk 2 war es auch ein Riesending, das halt zu porten auf die Konsole, weil auch da ist, weiß man halt, es ist ein komplett CPU-gebundenes Spiel. Und da ist es dann ja sogar so, selbst so, dass die Auflösung zu skalieren, bringt natürlich was, ne? Völlig ohne Frage, es bringt viel, aber es bringt jetzt nicht so viel wie bei einem GPU-gebundenen Spiel, weil ja nicht die Grafikdarstellung in der Form das Problem dann ist, sondern halt die Berechnungen im Hintergrund für all das, was halt auf den Inseln passiert und so weiter und so fort. Das passt zumindest zu dem Leistungsprofil, das das Spiel auf meinem PC hat, wo ich dann auch sehe, ah ja, guck mal, da liegt gerade die CPU los, mehr als die GPU. Und würde zumindest theoretisch dazu passen, dass die PS5 Pro hier ebenfalls keinen Performance-Mod hat. Nur mal so als reine Spekulation.
Nee, ich fände das total schlüssig und würde mich auch gar nicht wundern, dass sie deswegen auf der 30 FPS-Marke gelandet sind. Und es ist jetzt ja jetzt auch kein Dealbreaker, ne? Also spielt sich ja trotzdem gut. Ich merke es nur halt nur vor allem, wenn ich halt mit der Kamera mich über die Karte bewege, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte ein bisschen schneller gehen. Und auch, das ist noch eine Sache zur Steuerung eher, es ist ein bisschen schwierig, manchmal von einem Punkt der Karte zum nächsten zu springen, weil auf dem PC klickst du ja einfach nur auf der Minimap woanders hin und hier musst du halt erst die Map öffnen und dann dahin springen mit drei mehr Tasten drücken, als es auf dem PC der Fall wäre, weil es dafür jetzt nicht spezifisch einen Shortcut gibt oder ich ist mir nicht bewusst. Du kannst aber, wenn du eine Taste gedrückt hältst, ich glaube eine der L-Tasten oder R-Tasten, super schnell die Kamera scrollen, in der 3D-Grafik, super schnell die Kamera scrollen von einem Ende zum nächsten. Also da wird es dann einfach stark beschleunigt und das hilft dann schon ein bisschen.
Ich hatte das tatsächlich auch mal kurz mit Controller gespielt, weil das Coole ist, auf der PC-Version, wenn du einfach den Controller anmachst, wechselt das automatisch inklusive des Interfaces, was echt eine coole Sache ist, dass wir so weit schon sind.
Das würde auch erklären, warum ich selbst bei meiner Version, ich hatte so eine Stelle erlebt, da stand dann drücke Steuerung und F, um das auszulösen und ich dachte ich habe keine Steuerung und F.
Ich frage mich, ob man mit Maus und Tastatur spielen kann, wahrscheinlich auf der PlayStation.
Maybe, ja, kann gut sein, habe ich nicht ausprobiert.
Und ich als letzter Hinweis von mir vielleicht noch, es ist auch, wo wir gerade über die Performance reden, es ist auch ein Spiel, was wirklich Hardware braucht, auch auf dem PC. Es nutzt Raytracing, das du ausmachen kannst, aber ich glaube bereits auf den mittleren Einstellungen, die sind dann quasi niedriges Raytracing. Das heißt, du müsstest das Spiel dann wirklich auf niedrig stellen, damit du eine Nicht-Raytracing-Variante dann bekommst. Und klar, sobald Raytracing genutzt wird, ist es auch ordentlich herausfordernd. Das will ich auch auf jeden Fall dazu gesagt haben.
Ja, schön. Werden wir ja vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir ein bisschen mehr Zeit reingesteckt haben. Auf mich macht es auf jeden Fall auch einen positiven Ersteindruck. Ich bin da auch bei der Kampagne interessiert, was sie da noch machen werden mit dieser Charakterdynamik. Und gerade wenn da noch wirklich Charakterentwicklung stattfindet, bin ich da auch ein bisschen interessiert. Auch wenn die Darstellung jetzt natürlich, du kriegst ja keine Cutscenes im Sinne von Charaktere sind wirklich dynamisch in Räumen inszeniert oder so, sondern immer nur zwei Charaktermodelle, die sich gegenüberstehen und recht statisch miteinander reden und die mich immer so ein bisschen, na, ist eigentlich falsch, ich wollte gerade sagen, sie erinnern mich an die Darstellung von Charakteren in Civ, aber Anno selbst macht das ja auch schon eine Weile, also sie haben ja schon eine Weile ihre 3D-Modelle, die dann auch irgendwie NPCs repräsentieren und aufwendig animiert sind. bin ich aber gespannt, was da noch kommt mit dem Spiel. Und wie gesagt, über Luminous Arise und über Dispatch werden wir in Zukunft auch noch reden, nebst anderer Spiele, die da noch auf uns zukommen. Momentan können wir uns ja kaum retten. Es wird ja auch immer mal wieder gefragt, hey, was ist mit Spiel X und Spiel Y? Da ist es mal Ghost of Tsushima, mal ist es Ark Raiders, wo wir dann gefragt werden, wie sieht es denn da bei euch aus? Und wenn wir es halt nicht im Podcast haben, dann sind wir entweder noch nicht dazu gekommen oder wir haben kein so großes Interesse dran, weil wir müssen ja auch priorisieren. Wir können ja nicht alles spielen. Vor allem in einem Spieleherbst, der echt ziemlich vollgepackt ist, habe ich das
Wirklich.
Gefühl.
Wirklich. Richtig krass, finde ich auch.
Okay, Robin, sehr schön, dass wir diesen dann etwas kürzeren Podcast gemeinsam bestreiten könnten und dass es trotz Erkältung hier geklappt hat. Genau, das meine ich. Wir würden uns freuen über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und Co., wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Und wir können euch auch sehr ans Herz legen, auf hookedmagazin.de zu gehen. Da findet ihr eine Übersicht über alles, was wir so machen und über unseren ganzen verschiedenen Channels. Und ihr könnt natürlich auch dem Discord beitreten, falls ihr Teil der Community werden wollt. Wir freuen uns außerdem über Support auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked. Ab 5 Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie beispielsweise den immer noch laufenden Podcast, die Podcast-Reihe zur Final Destination-Serie, der Horrorfilm-Reihe, die Robin zusammen mit den Kollegen von Ink Ribbon Radio dort bespricht. Die gibt es exklusiv für SupporterInnen. Könnt ihr dort euch anhören, würden wir uns sehr drüber freuen. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran, der jetzt gerade geplant wird. Also stellt ruhig eure Fragen oder gebt euer Feedback ab, wenn ihr wollt, dass wir es im nächsten Podcast besprechen. Können natürlich auch alle anderen machen, aber Feedback-SupporterInnen kommen garantiert dran. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Berghain-Gengar. Bord Penguin schnappt sich ein paar Blaupausen und sucht nach Raum 46. Chipza, Connor McFish, Crushhead 82, die Rasselbande und das Plateau der Verführung. Doe, Dr. Hemorrhage, Dobsy, I'm a Teapot, Dönis, Ejenias, First Bato, Fure 96, Gustian, Hyperion, Jan Lippert, Jana Hosier, Janfi der Held, Jean Marcel, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumi, Lila, Mark Lammers, Matze, McLovin 008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Multivitamin, Mai Despair, Nathalie Bro, Niklas de Lagu, Pasta Palast Seenudel, Retro Enno, Rick O, Sachsenmilch, Selenaya, Smaragdente, Sprite Side, Sturms, Tollgrim 89, Tommy 88088, Tristan, Weiß, Why I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch ganz überrascht, was du gerade gesagt hast für diesen kürzeren Podcast, weil in meiner Wahrnehmung ging der ja schon 2 Stunden, aber auch das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass es gut ist, dass der vielleicht heute nur kürzer ist.
Oh Gott, ja. Robin, danke,
also,
danke.
Nicht, weil
danke,
ich gelangweilt war, will ich betonen. Nicht, weil ich dachte, oh, ich will, dass er vorbei ist. Einfach
nein, ich kann
so körperlich.
Ich kann das sehr nachempfinden. Ich war ja neulich erst 2-mal hintereinander krank und es ist zum Kotzen. Deswegen hoffe ich, dass das bei dir etwas schneller vorbeigeht. Ich finde es sehr lustig, dass wir direkt in unserer ersten Woche, wo wir gesagt haben, wir starten unsere neuen Solo-Streams, beide aus verschiedenen Gründen die Solo-Streams nicht wahrnehmen können. Aber es startet dann halt nächste oder übernächste Woche. Das werdet ihr ja dann sehen. Wird ja auch immer vorher angekündigt, wenn ein Stream kommt. Da können wir dann nur bedingt was für. Tut uns leid, tut uns leid, tut uns leid. Ich hoffe, du kannst dich jetzt ein bisschen erholen. Ich freue mich währenddessen einerseits darauf, mein Video gleich live zu stellen zu Sacred 2. Das habt ihr dann wahrscheinlich schon in eurer Abo-Box, wenn ihr den Podcast hier hört, weil ich das heute live stelle, während wir aufnehmen. Und dann freue ich mich auch auf das Video, das von dir kommt, weil Robin hat auch ein Video gemacht. Mhm. Das kann ich doch hier sagen, oder?
Sehr gerne.
Genau, ich will noch nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist aber sehr lustig und da könnt ihr euch auch schon sehr drauf freuen. Da passieren gerade mal wieder richtig Sachen auf dem Main-Channel. Das Japan-Video ist ja auch noch gar nicht alt.
Ja.
Da lohnt es sich, den im Blick zu halten. Und liebe Leute, die ausschließlich unsere Podcasts hören, guckt auch die Videos. Würde uns super freuen. Das wissen wir sehr zu schätzen, wenn ihr auch
die
mal auf die Videos klickt.
Also stellt euch die vor, die sind wie die Podcasts, nur kürzer und mit Bild. Und das ist, hat sich echt etabliert als gutes Format, das Spaß macht zu konsumieren. Ich kann euch das auch empfehlen. Genau, ich weiß, das Bild ist erstmal erschreckend. Da denkt man sich erstmal so, was sind diese unterschiedlich farbigen Lichter? Aber das ist ganz cool. Also ich würde mich Tom anschließen.
Ihr müsst ja nicht hingucken, ihr könnt es auch als Audioerfahrung hören, ist auch schön.
Ja, ich meine, ihr müsst es euch gar nicht anhören, könnt uns einfach auf Patreon 10 Euro geben. Also das geht auch, wenn euch das lieber ist.
Aber einmal aufs Video klicken wäre schon cool.
Ja, das stimmt.
Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich glaube, nachdem ich fertig bin mit dem Schnitt, mache ich heute erstmal eine Runde Lumines. Das ist so schön entspannt.
Das ist auch ärgerlich. Ich wollte das in VR weiterspielen und ich kann mir jetzt kein Headset aussetzen, weil ich sonst explodiere. Ist es so ärgerlich alles.
Ja. Stimmt. Die VR-Version wollte ich auch noch ausprobieren. Okay, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
Bye, bye.